In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat Israel offenbar Iran angegriffen. Offiziell bestätigt wurde das von israelischer Seite bisher nicht. Und Iran versucht, die Attacke runterzuspielen. Warum das? Darüber habe ich mit Raphael Geiger gesprochen, der für die SZ über Iran berichtet. Er sagt, das iranische Regime mache sich sogar lustig über den mutmaßlichen israelischen Angriff. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Alles ganz normal. Das ist die Botschaft, die die iranischen Staatsmedien an diesem Freitagmorgen an die Bevölkerung raussenden. Sie zeigen geschäftiges Treiben am Flughafen von Isfahan und entspannte Alltagsbilder aus der Stadt. Diese entspannten Bilder sind auf eine angespannte Nacht gefolgt. Am frühen Freitagmorgen hatten US-Medien berichtet, dass Israel einen Luftangriff auf iranisches Territorium durchgeführt habe, in der Nähe von Isfahan, einer Großstadt im Zentrum von Iran. Von Raketen und Drohnen im iranischen Luftraum war die Rede und von Explosionen. Als Quellen für die Informationen wurden israelische und US-amerikanische Regierungsvertreter genannt. Die Attacke soll eine Reaktion gewesen sein auf den Angriff Irans auf Israel am vergangenen Wochenende. Offiziell bestätigt wurde das Ganze aber bisher nicht, weder von Israel noch von den USA. Iran hat allerdings schnell mit einer eigenen Interpretation der Ereignisse reagiert. Das sei kein breit angelegter Angriff gewesen, heißt es aus Teheran. Die Explosionsgeräusche seien von der eigenen Luftabwehr verursacht worden und die habe 3 kleinere Drohnen abgeschossen. Deswegen auch die Bilder aus dem Staatsfernsehen, die eben zeigen sollen, dass doch eigentlich gar nichts passiert sei. International wurde der mutmaßliche Angriff trotzdem mit Sorge aufgenommen. Zum Beispiel hat sich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag so geäußert.
We have to do everything possible that all sides restrain from the escalation in that.
Es müsse alles dafür getan werden, dass alle Seiten von einer Eskalation absehen. Die Region müsse stabil bleiben.
It is absolutely necessary that the region stays stable and that all sides refrain from further action.
Auch das chinesische und das französische Außenministerium haben zur Zurückhaltung aufgerufen. Genauso wie die G7-Außenminister, die am Freitag ihren Gipfel auf Capri beendet haben. Wie groß war also der mutmaßliche Angriff Israels auf Iran? Ist alles halb so wild oder droht jetzt die Eskalation im Nahen Osten, die ja seit dem Ausbruch des Gazakriegs immer wieder befürchtet wird? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Raphael Geiger gesprochen. Er ist Korrespondent in Istanbul und dort auch für die Berichterstattung über Iran zuständig. Wir haben das Gespräch am Freitag um 13 Uhr geführt. Raphael, in US-Medien hieß es ja, Iran sei mit Drohnen und Raketen aus Israel angegriffen worden. Iran sagt aber, es habe nur ein paar kleinere Drohnen abgeschossen. Was stimmt denn jetzt? Also wie groß war dieser Angriff?
Also es ist immer noch nicht ganz klar, Nadja. Man kann aber, glaube ich, sagen, dass es im Rahmen dessen, was man erwarten konnte oder was denkbar gewesen wäre, bei dieser israelischen Antwort, also zum Beispiel, es war ja die Rede davon, dass Nuklearanlagen im Iran angegriffen werden könnten. Das hat Israel nicht getan. Also ich würde sagen, dass das, was wir jetzt gesehen haben in der Nacht, eher die kleinere, eher die begrenztere Art der Antwort war, falls es denn dabei bleibt.
Iran sagt ja auch, der Angriff sei gar nicht von außen verübt worden, sondern aus dem Innern des Landes. Wie ist das denn gemeint? Also wie soll das abgelaufen sein?
Ja, damit spielt Iran darauf an, was Israel früher schon mal gemacht hat, nämlich mit kleineren Drohnen durch Agenten vermutlich aus dem Inneren des Landes tatsächlich einzelne Ziele im Iran anzugreifen. Das ist 2023 schon mal passiert und auch im Jahr zuvor schon mal passiert. Israel bzw. israelische Medien, also die Jerusalem Post zum Beispiel, geht davon aus, dass ja wohl auch Raketen letzte Nacht im Spiel waren, die von israelischen Kampfjets abgefeuert worden seien.
Die Iraner sagen auch nicht so genau, was jetzt passiert ist, was nicht passiert ist. Und sie spielen ja auch die Angriffe insgesamt runter. Was ist denn der Hintergrund davon? Also will der Iran sich keine Schwäche eingestehen, keine Schwäche zugeben oder versucht das iranische Regime eine Eskalation zu vermeiden?
Ja, ich glaube, es ist beides. Iran hat in den letzten Monaten, also seit dem 7. Oktober, seit dem Überfall der Hamas auf Israel, deutlich gemacht, dass es keinen großen Krieg mit Israel will. Andererseits nutzt Iran im Moment aus meiner Sicht auch den Moment. Es hat Israel zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt direkt angegriffen. Und danach, nach diesem Angriff, lag der Druck auf Israel, die Eskalation zu vermeiden. Das heißt, Iran sieht sich, oder das iranische Regime genauer gesagt, sieht sich aus dieser Konfrontation erstmal erstarkt hervorgegangen. Und es betont jetzt ja auch nach der israelischen Antwort, dass dieses sehr vorsichtig ausgefallen sei, und macht sich sogar lustig darüber, wie klein die Antwort der Israelis ausgefallen ist. Also ich glaube, Iran will einerseits den großen Krieg vermeiden und stellt sich andererseits aber eben auch als aus dieser Runde der Konfrontation als überlegen herausgegangen dar.
Gleichzeitig haben Sie ja vor diesem Gegenschlag immer gesagt, Sie würden deutlich stärker zurückschlagen, wenn Israel jetzt antwortet. Ist das, also steht das schon noch im Raum, dass das jetzt passieren könnte?
Ja, ich glaube, alles steht tatsächlich noch im Raum. Die beiden Seiten, die Iraner und die Israelis, wollten oder wollen verschiedene Signale senden. Die Iraner wollten mit ihrem Angriff vom vergangenen Wochenende zeigen, dass sie in der Lage sind, mit ihrem Raketenprogramm, mit ihren Drohnen, Israel doch auch zu verletzen. Und sie haben mit ihrer Rhetorik der vergangenen Woche ja klar machen wollen, dass das noch lange nicht alles gewesen sein muss, dass sie noch zu sehr viel größeren Angriffen in der Lage sind. Und das kann man durchaus auch ernst nehmen. Die Israelis wollten wohl mit dem Angriff der vergangenen Nacht zeigen, dass sie auch in den iranischen Luftraum eindringen können, dass sie auch iranische Ziele, sensible Ziele mitten im Land treffen können. Dass das aber nicht unbedingt zur sofortigen Eskalation führen muss. Das ist eben ein sehr haarkleines Abwägen. Für den Moment glaube ich, dass beide eher aus dieser unmittelbaren Gefahr der Eskalation herauskommen wollen, an der im Moment beide Seiten kein wirkliches Interesse haben.
Es gibt auch das Zitat von einem US-Militärexperten, der sagt, dass der Angriff jetzt zeigen sollte, dass das iranische Luftabwehrsystem nicht mit dem israelischen vergleichbar sei. Da habe ich mich gefragt, ist Israel-Iran wirklich so überlegen? Also wenn man versucht, das objektiv zu beurteilen, wer von den beiden hat sozusagen das größere Gewicht?
Ja, da muss man sagen, dass die israelische Luftwaffe natürlich der iranischen deutlich überlegen ist und deswegen auch die iranische Luftabwehr auch sehr, sehr schwach ist. Die ganze Iran hat im Grunde keine moderne Luftwaffe, ganz im Gegensatz zur israelischen. Deswegen investiert Iran ebenso stark in sein Raketenprogramm, weil das günstiger ist. Und aus Irans Sicht auch effektiver, als eine ganze Flotte von Kampfjets anzuschaffen. Das heißt ja, in der Abwehr ist Iran deutlich schwächer. Allerdings muss man auch sagen, dass Israel ja am vergangenen Wochenende auch nur dank der USA, dank der Hilfe der USA und Großbritanniens und Jordaniens und anderer arabischen Länder den iranischen Angriff so gut abwehren konnte. Also dass auch Israel ohne die Hilfe seiner Verbündeten einem solchen oder einem noch schwereren iranischen Angriff auch nicht unbedingt sich erwehren könnte.
Kannst du denn einschätzen, was jetzt entscheidend dafür ist, wie es weitergeht? Also ob die Eskalation vermieden wird oder ob es jetzt eine nächste Antwort zum Beispiel von Iran geben wird?
Ich glaube, wie Iran sich weiterhin verhält, wird davon abhängen, ob es eine israelische Gefahr für ja, seine Präsenz in der ganzen Region sieht. Also Iran ist ja eben nicht nur im eigenen Land präsent, sondern auch im Irak, in Syrien, im Libanon, im Jemen und natürlich durch die Hamas auch im Gazastreifen. Und dieses Netzwerk, das Iran über die vielen Jahre aufgebaut hat, das will es nicht riskieren. Das Regime in Teheran hat klargemacht, dass es sich nicht in den Gaza-Konflikt mit hineinziehen lassen will. Es ist aber durchaus so, dass wenn es zum Beispiel sehen würde, dass der israelische Premierminister Netanyahu einen Präventivschlag gegen die libanesische Hezbollah vorhätte, also eine Verbündete Irans, dass dann Iran in Zugzwang käme, auch darauf wieder zu reagieren. Also man ist einfach immer noch in einer sehr, sehr heiklen Spannungslage und das ist auch nach der letzten Nacht nicht vorbei.
Vielen Dank fürs Gespräch, Raphael.
Sehr gerne, Nadja.
Alle weiteren und aktuellen Entwicklungen zur Lage im Nahen Osten finden Sie auf sz.de. Den Newsblog habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Und noch mehr Hintergründe zur Lage im Nahen Osten gibt es in unserer Wochenendfolge von Auf den Punkt. Da spricht mein Kollege Johannes Korsche mit der Iran-Expertin Azadeh Samirirat. Es geht um die Rolle Irans in der Region, welche Verbündeten das Land noch hat und inwiefern die Sanktionen gegen Iran, die die EU beschlossen hat, etwas bewirken können. Sie finden die Sendung ab Samstag früh im Kanal von Auf den Punkt. Julian Nagelsmann wird bis mindestens 2026 Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft bleiben. Das hat der DFB am Freitag bekannt gegeben. Zuvor war darüber spekuliert worden, ob Nagelsmann nach der Europameisterschaft im Sommer zurück in die Bundesliga geht, als Trainer zum FC Bayern München. Der DFB zeigt sich froh über die Vertragsverlängerung. Nagelsmann hatte vor kurzem erst den Kader radikal umgebaut und die deutsche Mannschaft hatte danach im März 2 Testländerspiele gewonnen. Die Europäische Union verhängt erstmals Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland. Konkret richten sich die Sanktionen Stand Freitagmittag gegen 2 Organisationen und gegen 4 Personen, die für Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland verantwortlich sein sollen. Die Betroffenen dürfen nicht mehr in die EU einreisen und keine Geschäfte mehr mit EU-Bürgern machen. Außerdem werden ihre Vermögenswerte eingefroren. Sanktionen müssen einstimmig von den EU-Mitgliedstaaten beschlossen werden. Bisher hatte es diese Einstimmigkeit über den Umgang mit israelischen Siedlern nie gegeben. Deswegen gilt die jetzige Entscheidung als Kurswechsel in der europäischen Israel-Politik. Als Kind war ich oft bei Kaufhof. Das war einfach der Ort, an dem meine Eltern besonders gerne eingekauft haben, weil es da alles gab. Und ich war vor allem immer sehr fasziniert davon, wie riesig diese Kaufhäuser waren. Nach der neuesten Insolvenz der Unternehmensgruppe Galeria Karstadt Kaufhof steht jetzt allerdings fest, dass zahlreiche Filialen schließen müssen. Was wird dann aus diesen riesigen Gebäuden? Und was bedeutet das für die Innenstädte, in denen die ja immer stehen? Welche Ideen es für die Wiederbelebung der Immobilien gibt, das haben sich mehrere SZ-Kollegen und Kolleginnen angeschaut. Und zwar in Leipzig, Rendsburg und Gelsenkirchen. Den Text dazu lesen Sie in der Wochenendausgabe der SZ am Samstag oder mit einem Digitalabo der SZ schon Freitag ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Eileen Sanjak. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.